Wie nutzen wir die Digitalisierung für mehr Kundenfokus und eine bessere Customer Experience? Wie gelingt die Transformation zu einem vollständig kundenzentrierten Unternehmen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Mein heutiger Gesprächspartner, Christian Peter, Experte für Digitalisierung mit Kundenfokus. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo, Daniel.
Christian Peter gestaltet seit Jahren erfolgreich Digitalisierungsprojekte mit Kundenfokus. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung als verantwortliche Führungskraft im Vertriebsmanagement und im Marketing. Vertriebsnahe Digitalisierung liegt ihm im Blut. Aktuell gestaltet er bei einer großen deutschen Privatbank das Customer Relationship Management. Sein Ziel ist es, Mensch und Maschine zu Partnern zu machen. Christian ist zudem ein gefragter Sparringpartner und Keynote-Speaker und er hat ein Buch geschrieben zu den Prinzipien für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte. Dieses trägt den interessanten Titel It Depends on the Ants, wobei wichtig ist, dass Ants mit einem A geschrieben ist, also es um die Verbindungen, die uns geht und nicht um die Enden. Ja, Christian, erzähl uns doch noch etwas mehr über dich, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Daniel, für die Einladung. Sehr gerne. Ich liebe Kunden, ich liebe Vertrieb und mein bisheriges Berufsleben und meine Aktivitäten lassen sich so in vier Teile beschreiben. Das ist zum einen direkter Vertrieb, das Vertriebsmanagement regional wie zentral und auch das analytische CRM in den letzten Jahren. Und das vierte und letzte Komponente meiner Tätigkeit als Autor und in dieser Rolle bin ich heute auch hier bei dir im Podcast. Ich finde es faszinierend, wie wir mit Hilfe von IT Menschen bewegen können oder Menschen dazu veranlassen können, bestimmte Dinge zu tun, zu erleben, leichter zu tun. Und ich glaube, IT ist unglaublich mächtig, wenn sie richtig angewandt wird. Sie kann aber auch so unglaublich teuer und wirkungslos und ressourcenzehrend sein, wenn sie falsch genutzt und implementiert wird.
Daneben, da sind wir absolut gleicher Meinung. Aber vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen über Christian als Privatperson.
Ja, gerne. Ich bin glücklich verheiratet, habe einen Sohn in den 20ern und liebe Reisen, gute Gespräche, in denen das gegenseitige Zuhören, das heutige, ja, aber vor allem zählen meine Argumente irgendwie überwiegen. Daneben fotografiere ich sehr gerne, am liebsten so ungestellte Personenaufnahmen und ich engagiere mich auch noch in Vorständen eines Sportvereins und in einem Förderverein in der Schule. Ich bin überzeugt, dass Jugend und Bildung der Schlüssel für eine erfolgreiche, friedliche, gemeinsame Zukunft sind, sowohl für die einzelnen Personen, wie aber auch für die Gesellschaft als Ganzes.
Ja, wunderbar. Schön. Vielen Dank, Christian. Ja, ich habe kürzlich in Berlin einen Vortrag gehalten an der Markendialog-Veranstaltung der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, GEM. Und ich habe dort erst eine Einordnung vorgenommen. Ich habe aus meiner Sicht die Zusammenhänge von Markenführung und Brand Awareness mit Brand Experience und Custom Experience auf der anderen Seite aufgezeigt und unter anderem auch betont, wie sich der Brand Promise beziehungsweise das Markenversprechen und die Customer Experience gegenseitig beeinflussen. Wie siehst du das?
Naja, eine Brand Experience weckt ja erstmal riesen Erwartungen an die Brand. Und die Customer Experience ist ja nachher die Summe aus den vielen kleinen Teilen, die der Kunde an den einzelnen Touchpoints erlebt. Wie ist da deine Sicht drauf? Ist das nicht ein großes Risiko, dass solche Dinge auch auseinanderfallen können oder dass sich die Erwartungshaltung hochschraubt?
Ja, genau, das sehe ich eben auch so. Also ich fand es halt auch interessant, was sich da für eine Diskussion dann daraus ergeben hat. Also das war so mein erstes Slide so zum Einstieg, weil es eben ja eigentlich bei der Veranstaltung um Markenführung ging und ich auf der anderen Seite eher so eben das Thema Brand Experience, Customer Experience beleuchte. Aber ich glaube eben dieser Zusammenhang zwischen dem Brand Promise, ich meine, wenn du was versprichst, was du dann nicht hältst an den einzelnen Touchpoints, dann ist auch die Customer Experience schlecht und das hat dann wiederum einen starken Einfluss auf den Markenwert und deswegen scheint es mir so wichtig und deswegen wollte ich hier damit auch einsteigen für diesen Podcast.
Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, du hast jetzt gerade auf das Risiko hingewiesen, es steckt ja auch eine Riesenchance drin, wenn das schlüssig gemanagt wird, kann sich ja wirklich auch aus einem vorhandenen, geweckten Brand Promise eine Erwartung und ein Erlebnis ergeben, wo man sagt, wow, hier passt alles zusammen. Kann man ja auch sehr positiv leben. Ne? Die Frage ist dann, wie können die Unternehmen sich da so aufstellen, dass sie das für den Kunden überzeugend realisieren können? Wissen die Leute, die die Brand Promise bauen, was für eine Customer Experience die Kunden im gleichen Unternehmen später erleben werden?
Ja, und damit sind wir eigentlich dann quasi beim Messen, beziehungsweise bei Befragungen, Kundenbefragungen, weil du willst ja wissen letztendlich eben, wie die Kunden das erleben und ob es da irgendwelche Dissonanzen gibt. In der Praxis jetzt, also du hast ja da bei verschiedenen Unternehmen schon dich eben genau mit Customer Relationship Management auseinandergesetzt, aber eben auch mit Kundenbefragungen, mit Customer Loyalty Programs etc. In der Praxis, wie gehst du da vor?
Naja, Kundenzufriedenheitsbefragungen sehen wir ja an jeder Stelle auch als Kunde, wenn wir selbst Kunden sind in unterschiedlichsten Unternehmen. Und sie nehmen ja nahezu inflationär zu. Insofern finde ich, Befragungen einsammeln ist heutzutage keine Kunst mehr. Da gibt es ja auch entsprechende Lösungen am Markt, die das recht einfach darstellbar machen. Ich finde, entscheidend ist, was man daraus macht. Denn der Kunde erwartet ja, man weckt ja damit bei seinen Kunden auch in irgendeiner Form die Erwartungshaltung, mit meiner Rückmeldung passiert etwas. Wenn man aber laufend an jeder Stelle gefragt wird, wie hat es denn gefallen, aber danach der Kunde gar nicht merkt, dass sich etwas ändert, dann glaube ich, gibt es so eine gewisse, naja, so eine NPS-Fatigue, nenne ich das mal, ja, so eine Befragungsmüdigkeit, und dann wird auch gleichmäßig irgendwas angekreuzt. Ähnlich wie hier mal in einem Restaurant, wenn der Kellner abträgt und sagt, am Schluss hat es geschmeckt, aber der Blick ist gar nicht mehr bei dir, sondern eigentlich schon beim nächsten Tisch. Das ist auch eine Proforma-Befragung, aber nicht aus ehrlichem Interesse.
Ja, stimmt, die wollen ja gar keine Antwort haben normalerweise. Ja, nee, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, eben was man heutzutage also machen sollte und ja auch machen kann aufgrund der technischen Möglichkeiten, wobei wir werden später noch über Technologie reden, aber man kann ja mit Freitextfeldern fragen, war das okay jetzt eben, was hat Ihnen gefallen, was hat Ihnen nicht gefallen, und eben man kann diese Freitextfelder ja mit heutiger Technologie, KI, kann man die auch, also mit entsprechenden Sentimentanalysen auch gut auswerten, und ich glaube, da sind die Leute eher bereit, dann eben dann einen Kommentar abzugeben, wenn sie aber auf der anderen Seite, das habe ich kürzlich machen müssen, unglaubliche 15 Fragen waren das, glaube ich, von Swiss, die Airline. Ich kann es nicht verstehen. Also das hat nicht mehr aufhören wollen. Also natürlich, das hat angefangen irgendwie mit dem Buchungsprozess, mit dem Check-in-Prozess und dann später über den Board-Service. Aber eben wie gesagt, also zum Schluss bin ich da fast ausgestiegen, weil es zu viele Fragen waren. Und ich habe feststellen müssen, dass du eigentlich nicht die Möglichkeit hattest, da wirklich das jetzt kundzutun, was dir eben nicht gepasst hat, sondern du wurdest einfach gesteuert, du hattest nur innerhalb dieser Fragen, die sie gestellt haben, die Möglichkeit zu antworten, da eventuell einen Kommentar abzusetzen. Aber die waren eigentlich gar nicht offen für irgendwie weitergehende Kritik, und das kann es ja nicht sein.
Verstehe, aber wenn ich nochmal zurückkomme auf den Punkt mit Brand-Erwartungen, die wir vorhin hatten, wenn das ein Unternehmen jetzt mehrere Fragen, in deinem Beispiel 15 stellt, wenn man das konsequent umsetzt und wenn man vielleicht dadurch feststellt, dass unterschiedliche Touchpoint-Arten befragt und bei 2 von den 15 liegst du deutlich drunter, bei 13 positiv, dann kann das ja durchaus einen Handlungsrahmen geben oder einen Hinweis geben, an welcher Stelle eine bestimmte Maßnahme sinnvoll ist oder wo es genau zu dieser Abweichung kommt, die du gerade beschrieben hast. Aber auch da gilt dann, bekommt der Kunde eine Rückmeldung, merkt er das im Sinne von vielen Dank, wir haben jetzt an dieser Stelle etwas verbessert, damit das so gut ist wie die anderen Touchpoints, die Sie bei uns erlebt haben. Das ist so ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommt, wenn ich dir zuhöre. Das wäre sicherlich sehr überzeugend für den Kunden. Und dann würdest du vielleicht auch im Nachgang sagen, oh cool, dass Sie die 15 Fragen gestellt haben. Die gehen ja wirklich sehr, das ist denen sehr wichtig, was ich dort sage. Und es führt zu einem besseren Ergebnis und bindet dich dann sicherlich stärker, wenn du das nächste Mal dann über die Marke berichtest.
Oder ja, absolut. Das sind vertane Chancen. Ich weiß nicht, also ich habe noch nie, warte mal, einmal in meinem Leben bis jetzt, hat tatsächlich jemand angerufen und wollte wissen oder ein bisschen präziser wissen, was dann nicht in Ordnung war. Aber normalerweise hörst du ja tatsächlich nichts. Oder hast du schon je einen Rückruf gekriegt?
Also auch wenn man gefragt wird in Telefonlines, das Gespräch wird aufgezeichnet, wollen Sie, ist das in Ordnung oder nicht, dann ist eigentlich der einzige Unterschied, ich probiere das manchmal spaßhalber, dass ich sage, nee, da ist mir jetzt nicht, möchte ich nicht und da möchte ich. Der einzige Unterschied ist eigentlich die Freundlichkeit des Agenten oder der Agentin, weil sie weiß, dass dann in irgendeiner Form vielleicht noch aufgezeichnet werden könnte. Aber sonst habe ich von meiner Orientierung an meinem Kundenbedürfnissen, an meinem Need, den ich jetzt aktuell habe, wenn ich dort in der Leitung bin, kaum Unterschied, geschweige denn mehr danach gelagerte Rückkopplung festgestellt.
Genau. Ja, lass uns zum nächsten Thema gehen. Ich meine, wichtig bei jedem Transformationsprozess und auch für Vorhaben bezüglich Customer Centricity, einer besseren Customer Experience ist einmal die richtige Strategie natürlich und auf der anderen Seite ganz wichtig eben ist es, die richtigen Ziele zu setzen. Und du hast in deinem Buch, das ich als Vorbereitung für diesen Podcast hier gelesen habe, hast du irgendwo geschrieben, dass die oft zu allgemein und etwas unverbindlich sind, die Ziele.
Ja, es ist richtig. Ein Ziel sollte etwas sein, wonach sich die unterschiedlichen Teile eines Unternehmens oder die Teams daran ausrichten können. Also ich nenne es mal im Sinne einer Kursbestimmung, wohin soll es gehen? Und wenn ich mit Unternehmen im Gespräch bin, häufig mal berichtet wird, ist so ein recht generisches Ziel, wie wir wollen individueller auf unsere Kunden eingehen, als Beispiel. Aber ist es nicht eher der Anstoß zu einer Maßnahme? Und wenn dann auf der einen Seite vielleicht ein Persona-Konzept schneller überarbeitet wird, auf der anderen Seite es statt 2 Angebote 3 individuelle Angebote gibt, oder es noch ein Forschungsprojekt gibt, wo mit Daten noch eine neue Kundengruppe erschlossen werden soll, dann sind das Sachen, die wirken häufig doch etwas isoliert aus dem jeweiligen Blickwinkel, die das jeweilige Team hat. Aber zahlt das aufeinander ein? Im Idealfall ergänzen sich ja die Maßnahmen so, dass sie auf ein übergeordnetes Ziel einzahlen. Und insofern finde ich, ist diese Zieldefinition im Sinne von, wohin möchte ich, was ist meine Kursbestimmung, so hochrelevant, damit das Unternehmen auch zu einem Erfolg geführt werden kann oder die Unternehmenseinheit, die sich eben dieses Ziel gibt.
Ja, das hast du gesagt, eben Ziele sind oft aus Abteilungssilos heraus definiert, beziehungsweise eben isoliert. Was würdest du dagegen tun dann, dass das nicht so ist, beziehungsweise dass all diese Zielsetzungen aus den einzelnen Abteilungen letztendlich zum großen Ganzen beitragen, also zum übergeordneten Ziel?
Zum übergeordneten Ziel beitragen wäre es zum Beispiel ja eine aus meiner Sicht sehr wirkungsvolle Empfehlung, dass auch bei der Zielfestlegung unterschiedliche Beteiligte, die nachher für diese Zielerreichung einen Anteil haben, bei der Zieldefinition bereits schon mit dabei sind. Denn eine externe Strategieberatung, die kann pfiffige Ideen einbringen, aber nicht unbedingt verantwortlich gemacht werden für ein Ziel. Das Management kann sehr gut vielleicht auch im Rahmen der externen Kommunikation abwägen, welche Themen denn in der Zielfestlegung rein sollten. Aber die einzelnen unterschiedlichen Teile im Unternehmen, die nachher für zum Beispiel für eine Customer Experience dann auch verantwortlich sind, die das ausgestalten müssen und die auch die Schwächen des Unternehmens kennen, die aktuellen, die aus meiner Sicht sollten mit eingebunden werden. Natürlich dauert dann ein Zielprozess länger, wird auch gegen Widerstände brauchen, aber da, wo ich das feststelle, dass so vorgegangen wird, hat man doch ein deutlich größeres Commitment und auch eine, ich sag mal, eine Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen bis hin zum Kunden und nicht so ein Feigenblattprojekt, nenne ich das jetzt mal. Wir haben da irgendwas gemacht, was unseren Kunden mehr in den Mittelpunkt rückt.
Ja, ich bin ja ein Fan der Balance Scorecard. Ist ein bisschen verstaubt irgendwie, also weil das Konzept einfach relativ alt ist. Aber auf der anderen Seite wird damit ja genau sichergestellt, eben, dass all diese Einzelziele in den einzelnen Abteilungssilos letztendlich zum großen Ganzen beitragen. Und hier müsste das Ziel der Digitalisierung ja sein, Mehrwerte zu erzeugen für die Kunden und das Unternehmen.
Das ist richtig. Mir ist mal irgendwo ein Spruch über den Weg gelaufen, wo jemand sagte, ich habe jetzt noch keine Zeit für Kundenzentrierung. Ich muss erstmal was mit Digitalisierung machen. Und das ist sind natürlich zwei Buzzwords in enger Folge. Die ersetzen aber ja noch kein impactvolles Projekt mit Impact und einem überzeugenden Kundenergebnis und im Idealfall auch noch mit dem ökonomischen Benefit für das Unternehmen am Ende.
Ja, witzig. Ja, nein, eben die Balanced Scorecard beispielsweise, das ist sowas, was wir bei Microsoft anwendeten. Also ab dem Moment, wo damals Kevin Turner von Walmart zu Microsoft gelangt hat, die Nummer zwei sozusagen bei Microsoft damals, haben wir halt, also für die Microsoft Schweiz jetzt beispielsweise 128 KPIs gehabt. Also damit komme ich zu den KPIs. Und die eben dargestellt in einer Balanced Scorecard eben so, dass sie insgesamt dann eben zu übergeordneten Zielen beigetragen haben, also wirklich so kaskadierend, wasserfallmäßig halt, also von unten her betrachtet, dann natürlich eben so, dass die halt eben zu diesen übergeordneten Zielen beigetragen haben, was bei Microsoft natürlich irgendwie quasi die Bottom Line ist, Profit und also Revenue und Profit. Und auf der anderen Seite eben hat das dafür gesorgt, dass man tatsächlich auch mit den Leuten in anderen Abteilungen sich zusammengesetzt hat und darüber diskutiert hat, wie man gemeinsam diese Ziele erreichen kann, weil es war ja offensichtlich, wie die zusammenhängen. Und das fand ich, oder das finde ich den großen Vorteil einer Balanced Scorecard. Heute redet man oft oder eher von OKRs, also Objectives und Key Results, aber letztendlich müssen auch die abgestimmt sein.
Ja, was ich ja ganz gut finde, gleich mal, welchen Namen man jetzt dem Thema gibt, aber die Beziehung zwischen den Maßnahmen und den Zielen, welche Maßnahme zahlt auf welches Ziel ein, wenn man das strukturiert, vereinbart und hinterlegt, kann sich auch durchaus ja ergeben, dass bestimmte Maßnahmen überraschenderweise gar nicht auf ein Ziel einzahlen. Und das gibt natürlich auch frühzeitig die Möglichkeit, eine Maßnahme nochmal zu hinterfragen oder eben auch zu repriorisieren. Weil das müssen ja Dinge auch gemessen werden, die auf die Maßnahme einzahlen. Die Maßnahme muss so bewertet werden, dass sie auf das Ziel einzahlt. Und immer wieder stelle ich fest, werden Dinge gemessen, die vielleicht in irgendeiner Form diese Maßnahme darauf einzahlen, aber nicht die erfolgskritischen Themen für den Erfolg der Maßnahme sind. Und da lade ich gerne ein, nochmal immer kritisch eine zweite Runde zu fliegen, ob das auch wirklich miteinander in Zusammenhang steht und somit auch die Ressourcen, die sowohl für das Projekt wie auch für die Messung eingesetzt werden, sich am Schluss rechtfertigen. Weil klar, gute Entscheidungen möchte jeder treffen und eine Top-Zahlenbasis dazu ist eine super Voraussetzung. Und wenn sich auch das wieder wie bei den Zielen, wenn sich bei der KPI-Festlegung mehrere mit der Umsetzung Befasste schon eingebracht haben, ist natürlich auch die Akzeptanz dann einer solche Messweise höher, wie du sie jetzt in dem Beispiel Microsoft beschrieben hast, wenn sich das dann auch wieder hochaggregiert, weil jeder sieht, er hat da seinen Anteil dran, das fließt ein und ist nicht in irgendeiner Form Nebenkriegsschauplatz und wird auf einer ganz anderen Seite irgendwo mal nachrichtlich mitgeführt. Das zahlt ja offensichtlich alles dann darauf, auf das größere Ganze ein. Das finde ich sehr nachvollziehbar.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Was man sicher auch beachten muss, ist die Zielkonflikte, die unter Umständen entstehen können durch eben Zielsetzungen in den einzelnen Abteilungssilos. Und da sollte man unbedingt auch ein Augenmerk drauf haben. Und eben mit einer Balanced Scorecard vermeidest du das eigentlich. Und was auch wichtig scheint, ist, dass man sich über die Konsequenzen schon zum Voraus Gedanken macht. Also was heißt es dann, wenn eben solche KPIs nicht erreicht werden? Was bedeutet das letztendlich? Und als weiteren Punkt, und das habe ich, glaube ich, auch in deinem Buch gelesen, man sollte auch eine Root Cause Analyse machen. Also man müsste ja eigentlich wissen, eben wie diese Dinge zusammenhängen. Und was jetzt, sagen wir, kausal und was Korrelation ist.
Ja, Korrelation ist ja eine nette Darstellung. Da gibt es vielleicht irgendwie eine Verbindung zwischen zwei Dingen, aber beeinflusst, verursacht das eine auch die Auswirkungen auf der anderen Seite. Gibt es denn diese Kausalität? Ist ein hochrelevanter Punkt, weil ich sonst ja total misleading Entscheidungen treffen würde. Und stell dir vor, ein Unternehmen, das ist jetzt ein kleineres Unternehmen, was knapp an Ressourcen ist für Forschungsprojekte oder für einen bestimmten Investitionscase, würde aufgrund einer solchen Entscheidung Gelder falsch allokieren. Das wäre ja wirklich bitter. Nicht vielleicht nur für die Projektbeteiligten, sondern im Extremfall für das ganze kleine Unternehmen.
Ja, gut. Was gibt es noch zu sagen zu den Zielen? Ich glaube, wichtig ist einfach, dass diese tatsächlich top-down auch also nicht unbedingt gesetzt werden. So wie du gesagt hast, macht es natürlich Sinn, wenn da alle am Tisch sitzen und die Ziele gemeinsam definieren, aber dass sie dann quasi eben top-down auch kontrolliert werden und entsprechend agiert wird. Und du hast in deinem Buch da auch irgendwo unterschieden zwischen agieren und reagieren.
Mhm. Ja, bei der Zielerreichung, wie geht man vor? Wenn man so Mitarbeitende berichten lässt, wie in ihren jeweiligen Unternehmen die Menschen mitgenommen werden zu Zielen, zu Strategien, dann fallen häufig solche Sätze vom Management wie: wir müssen unsere Kostenquote oder wir müssen unsere Position am Markt und wir müssen unsere Kunden. Also die Sätze beginnen häufig mit wir müssen. Und wir müssen klingt für mich immer wie reagieren unter Druck. Und wäre es nicht toll, wenn man wenn die Mitarbeiterinnen aus solchen Unternehmen berichten würden: ich habe dann inspirierende Führungspersönlichkeit in unserer Veranstaltung gehabt. Und die hat gesagt, ich setze mich dafür ein, dass unsere Kunden künftig, oder ich werde mit meinem Team dafür Sorge tragen, dass, das klingt doch nicht nach, wir müssen unter Druck, sondern das klingt nach, ich will aus dem Agieren aus Überzeugung. Und ich glaube, das können wir uns völlig gleich, in welchem Unternehmen wir sind, doch immer mal auf die Fahne schreiben und nochmal hinterfragen. Ist es etwas, wo ich reagiere, weil irgendjemand sagt, ich müsste? Oder bin ich tatsächlich davon überzeugt und danach gestalte ich mein Handeln und meine Maßnahmen?
Hm. Du hast in unserem Gespräch, das wir zum Voraus führten, hast du so ein schönes Beispiel mit dem Segelboot erwähnt.
Ja, ich nehme das Segelboot ganz gerne als eine Metapher, weil das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, wie unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Blickwinkel mit völlig unterschiedlichen Aktivitäten gleichgerichtet auf ein größeres Ziel hinarbeiten müssen. Und der eine kann nicht ohne den anderen, Teamwork im besten Sinne. Und dennoch gibt es aber einen, der den Kurs und die Umsicht haben muss nach vorne raus. Und alle wollen, dass das Boot auf Kurs bleibt. Und manchmal muss man auch gemeinsam einen Umweg nehmen, um zum Ziel zu fahren. Es gibt also unwahrscheinlich viele schöne Parallelen. Und deshalb verwende ich dieses Bild aus dem Sport mit dem Segelboot immer ganz, ganz gerne. Für mich eine sehr geeignete Metapher für Digitalisierungsprojekte mit Kundenfokus.
Ja, das fand ich eben auch. Also es gibt nur einen Chef, also in diesem Fall der Skipper. Und das führt mich eigentlich gerade zur nächsten Frage: Wer sollte denn in einem Unternehmen eigentlich die CX-Strategie festlegen?
Ja, wenn wir bei dem Bild bleiben, der Skipper im Größeren, gibt es einen Kapitän und da gibt es die Dienstränge. Bleiben wir mal bei dem kleineren Unternehmen, weil da wird es, glaube ich, sehr transparent. Wenn ich ein kleines Unternehmen habe, dann natürlich ist es der Inhaber, der hat die Umsetzung, das Risiko, die Verantwortung, Chance und Erfolg, liegt alles bei ihm oder bei ihr in einer Hand. Wenn das Unternehmen größer wird, dann gibt es vielleicht Strategieabteilung oder eine Organisationseinheit, ein Team, was sich mit dem Thema Strategie befasst. Interessanterweise ist dann aber dieses Team, was die Strategie entwickelt, selten, was das Thema Chance, Erfolg und Risiko und Verantwortung angeht, da dann mit eingebunden. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und noch einen drauf setzt man dann eigentlich mit dem Zukauf von der Strategie, dass man die Strategie gar nicht selbst entwickelt, sondern sich eine zukauft. Aber ich sage mal so eine Formulierung: Strategie gibt es nicht im Warenkorb. Also die kann ich nicht mit dem Klick mal eben noch dazu kaufen und dann habe ich ein Problem gelöst. Dazu ist es, glaube ich, zu komplex. Und die Gefahr, dort eine falsche Entscheidung zu treffen, ist auch riesig. Insofern treffe ich da mal eine Analogie, ähnlich wie bei der Zielweltfestlegung. Zu einer Strategie sollten ja im Idealfall die Menschen beitragen, die Verantwortung für die Umsetzung haben, die am Erfolg profitieren werden, aber auch die Risiken dieser Strategie tragen werden, sowohl in der Verantwortung nach draußen als auch in der Umsetzung und dem Mitarbeiter-Engagement innen drin. Ich glaube, nur dann kann sie tatsächlich tragen. Bleibe ich nochmal bei der Segelmannschaft. Dass du siehst, das Bild bietet sich immer wieder an. Da haben sich ja mal alle, die auf dem Segelboot sind, vereinbart, sie wollen alle dort an den einen Hafen hin. Und da wird ja auch nicht auf der Hälfte des Weges, werden zwei sagen, eigentlich wollten wir ganz woanders hin. Da hat man sich vorher drüber in den Kopf gemacht, dass man dort als Team auch ankommen möchte.
Absolut. Na, ich finde den Vergleich mit dem Team auf dem Segelboot schön. Also wenn wir jetzt schon von Team reden, also ich weiß, oder nein, ich weiß es nicht wirklich, aber ich stelle mir vor, zu wissen, wie man ein Team zusammenstellt für ein Segelrennen, was es da für unterschiedliche Rollen gibt. Die gibt es ja auch in Unternehmen, die unterschiedlichen Rollen. Jetzt, wie würdest du ein ideales Team zusammenstellen für eine CX-Initiative?
Auch hier ein Bild, stellen wir uns mal vor, ich möchte ja Neuland betreten und ein Unternehmer fragt mich diese Frage, wie stellen wir da ein Team zusammen? Und es gibt ja im Unternehmen Menschen, die völlig unterschiedliche Stärken bereits schon mitbringen. Und wenn wir uns so eine Skala gerade mal vorstellen, auf der linken Seite ist der Visionär, der Träumer, der sehr kreativ denkt. Und auf der rechten Seite der Skala ist so eine Person, die eher prozessual gesteuert ist über Arbeitspakete und KPI und Statusbericht als Beispiel, dann zeigt das schon ganz gut das ganze Spannungsfeld, in dem ich unterwegs sein muss, um da ein schlagkräftiges Team zu bekommen. Und wenn man dann jetzt Menschen nimmt, die nur aus dem Mittelmaß kommen, die quasi ein bisschen visionär unterwegs sind und auch ein bisschen in der Dokumentation unterwegs sind, dann bin ich schnell im Mittelmaß. Ich habe ähnliche Menschen, die ich im Team versammle, es ist sicherlich auch bequemer zu steuern, weil ich eine homogenere Gruppe von Personen habe. Aber ja, ich finde es persönlich eigentlich spannend. Und wenn man Projekte sieht, die erfolgreich waren, dann liegt es häufig daran, dass man den Mut hatte, Personen aus unterschiedlichen größeren Entfernungen zusammenzubringen. Also bleibe ich nochmal bei dem Beispiel, den Visionär, der sich überhaupt nicht an Arbeitspakete halten möchte, und den knallharten Umsetzer und Nachfasser und Dokumentationsbegeisterten nach Arbeitspaketen. So ein Team zu führen ist anspruchsvoller, aber ich bin überzeugt, es ist für ein überlegenes Ergebnis das bessere Vorgehen, um tatsächlich Projektergebnisse zu erreichen, die sich vom bisherigen inkrementellen Vorgehen vielleicht abheben.
Ja, absolut. Ich bin da völlig bei dir, völlig einverstanden mit dem, was du sagst. Ich habe früher mal wirklich mich intensiv mit der idealen Zusammensetzung eines Teams befasst, also nach Myers-Briggs, Insights Discovery. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle für. Ocean-Modell ist etwas Neueres jetzt, wo man dann wirklich Rücksicht nimmt halt, auch bei der Einstellung von Leuten natürlich, auf die eben unterschiedlichen Ausprägungen eines Charakters und dann versucht eben halt Teams so zusammenstellen, dass quasi alle Charaktere da vertreten sind, also divers im Sinne von unterschiedlichen Charakteren in diesem Fall. Und das haben wir wirklich extrem geholfen später, weil man tendiert ja dazu, irgendwie ähnliche Leute einzustellen, also ähnlich zu dir, die einem dann natürlich entsprechend sympathisch sind. Eben auch vielleicht kreative Träume, wie du gesagt hast. Und auf der anderen Seite eben sind es ja genau die Leute, die andere Charaktereigenschaften haben. Eben jetzt in meinem Fall beispielsweise Leute, die sich halt um die Details kümmern, die halt sehr faktenbasiert vorgehen, die nicht gleich losrennen bei der ersten guten Idee. Das sind ja die Leute, die dann wertvoll sind in einem solchen Team. Oder als Ergänzung zu deiner eigenen Persönlichkeit.
Absolut. Und da sind wir jetzt auch sehr nah an dem Titel des Buches, weil du ja vorhin auf das And, auf das Und abgestellt hast. Genau auf das Und kommt es eben an. Es ist nicht das Entweder oder das eine oder das Mittelmaß. Es ist tatsächlich das verbindende Und, dass die Stärken zusammenfinden, damit tatsächlich eine überlegene Wirkung am Kunden passiert.
Ja, wir haben auch in früheren Podcasts schon über die ideale Teamzusammensetzung gesprochen, beziehungsweise.
Scheint ein Dauerbrenner zu sein.
Ja, es ist ein Dauerbrenner irgendwie. Also mit der Anne M. Schüller beispielsweise, die spricht ja von übermorgen gestalten in Unternehmen und auf der anderen Seite bewahren. Und auch im letzten Podcast mit der Alexandra Müller-Stingel haben wir darüber gesprochen, dass halt irgendwie so 25% der Leute, die wollen sich verändern, die wollen was irgendwie, also auch etwas Positives zum Unternehmen beitragen, also Veränderungsprozesse stützen. Und auf der anderen Seite gibt es halt irgendwie vielleicht 25% der Leute, die tatsächlich eher so ein bisschen indifferent sind, beziehungsweise eben am liebsten keine Veränderungen hätten. Und da gibt es 50% der Leute anscheinend, hat sie gemeint, ja, die so ein bisschen neutral sind in dieser Beziehung, die man dann teils dafür gewinnen kann, eben ein Transformationsvorhaben mit zu unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt's halt diejenigen, die man dann vielleicht einfach vergessen muss jetzt für dieses Projekt oder sich ja auch Gedanken darüber machen muss, ob man die früher oder später entlassen muss.
Ja, die das in dem Zusammenhang haben wir immer von Silos einreißen, ne? Oder die Silos aufbrechen. Das ist ja auch so eine Metapher, und das Bild zeigt eigentlich auch, wenn man so ein Silo sich vorstellt, dann ist es ja in dem so schön kuschelig, ne? Die Sonne blendet nicht, man schaut nur nach oben, man muss nicht zu den Seiten schauen, man kennt sich, man hat sich eingerichtet, und Veränderung kommt, wenn moderat, dann von oben und sickert so dann nach unten durch Silo durch. Aber ich sehe da aus dem Silo nicht nur negative Dinge. Man kann ja da auch positive Eigenschaften rausziehen, wie Verbundenheit, Loyalität, Erfahrung, Commitment oder eine Expertise. Mhm. Und insofern sind wir wieder dabei, wie bringen wir denn die beiden Dinge zusammen? Ja, denn ich glaube, dass in den einzelnen Silos eine Power steckt, aber wie riesig kann die sich erst entfalten, wenn sie miteinander verbunden auf ein größeres Ziel einzahlt als das Silo-isolierte Teilziel? Denn so denkt auch der Kunde nicht. Kein Kunde sagt, ich gehe heute zu Silo Nummer C und habe da mal einen Touchpoint. Der erlebt das Kunde quer durch alle Silos, wird die Customer Experience für den Kunden generiert. Und deshalb sollten auch die Ziele und die Maßnahmen genau so aufgebaut sein, dass sie jedes Silo betreffen. Und im Idealfall, dass eigentlich jedes Silo erst erfolgreich ist, wenn die Summe aller Einheiten im Unternehmen etwas erschaffen hat. Und das einzelne isolierte Bearbeiten sollte eher wenig honoriert werden, weil das Silo dunkler lässt, als es im Idealfall ist.
Ja, genau. Eben, da sind wir sozusagen wieder bei der Balance Scorecard. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich heute das Wort so oft in den Mund nehme. Aber letztendlich eben geht es ja darum, dass man halt silo-übergreifende Strukturen auch schafft. Mhm. Also dass man agile Teams bildet, die halt interdisziplinär sind, die eben abteilungsübergreifend zusammenarbeiten an einer Initiative jetzt beispielsweise. Also eben agil ist auch so ein schönes Wort mittlerweile. Oft versteckt sich da auch eine Entschuldigung dahinter für Chaos. Aber wenn man das richtig macht, also wenn man wirklich im Sinne von Agile, Scrum etc. vorgeht, dann ist ja eigentlich da sichergestellt, dass man sich die richtigen Leute an den Tisch holt und dann eben auch gemeinsam an einem Ziel arbeitet und das auch kontrolliert. Also ich will jetzt auch nicht auf die Details eingehen, da reicht die Zeit nicht für, aber ich denke, da gibt es verschiedene gute Methoden dafür. Und das scheint mir wichtig, weil du bringst die Silos im Gegensatz zu gewissen Forderungen, also Anne fordert ja auch, dass man die Silos zerstören muss, die bringst du nicht weg in größeren Unternehmungen.
Ich finde es sehr interessant und gut, wie du mit deiner Erfahrung als im agilen Management von CX-Projekten auch da die Einschätzung siehst, dass es häufig mal als Ausrede genommen wird. Wie hast du gesagt, glaube ich, Ausrede für Chaos.
Ja, genau. Wenn es chaotisch so und so hergeht, also dann sagst du einfach, das ist
agiles Vorgehen. Agilität hat unglaublich viele Vorteile, wenn sie denn richtig gelebt wird. Ich hatte eine Beschreibung, ich hatte mal ein Gespräch, wo es hieß, Data Science ist bei uns bei Finance angesiedelt, weil die machen auch viel mit Zahlen. Und wenn man sowas hört, dann zucke ich kurz und denke, da werden die Stärken sicherlich dann nicht ideal genutzt und verbunden. Und das ist ja eigentlich das, was wir durch eine Top-Organisation erreichen möchten, ne, dass tatsächlich der Kunde im Mittelpunkt steht, tatsächlich, und dass der Kunde auch so erlebt, dass es ein klares Ziel gibt, auf das hingearbeitet wird in einer sehr agilen Methode, und dass die Stärken aller beteiligten Einheiten wirklich erfolgskritisch miteinander verbunden werden für echten Impact am Kunden.
Jetzt Auch so ein Dauerbrenner in diesem Podcast ist die Unternehmenskultur. Und ich weiß, du hast ja da sehr viel internationale Erfahrung auch. Deswegen die Frage an dich, welche Rolle spielt die Kultur eines Unternehmens und was hast du da für Unterschiede festgestellt in unterschiedlichen Ländern?
Naja, die erstmal ist die Bereitschaft und der Usus von der Datennutzung natürlich durch die einzelnen Länder völlig gleich. Ich lasse jetzt mal China außen vor, aber betrachten wir jetzt mal selbst die USA, wo das Thema Datenschutz eine ganz andere Wahrnehmung spielt. Ich möchte aber auch hier bei uns in dem europäischen Raum mal die Werbetrommel dafür rühren, dass Datenschutz nicht immer als eine Bedrohung gesehen wird. Allein wenn ich kommunikativ das umgestalte im Sinne von konfigurieren Sie Ihren Dialog. Ich hatte das gerade vor kurzem privat erlebt, auch meine Kreditkarte, die ich erhielt. Da bin ich ja da eingebunden und mache mit und habe ein Involvement und meine Meinung wird respektiert, gehört und darauf wird geachtet. Das ist schon ein ganz anderes Herangehen, als wenn man sagen muss, wir haben hier noch ein 8-seitiges Formular, was Sie jetzt bitte mal detailliert durchlesen müssen. Während im japanischen Raum beispielsweise der Mensch einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert hat und auch ein Digital Sales einfach kulturell gar nicht so auf dem Fokus steht, einen vertrieblichen Impuls zu geben oder eine Awareness für ein Produkt zu schaffen, weil man sagt, das ist doch eigentlich etwas, was in einem stationären Vertrieb kommt, weil wir den Menschen so extrem hoch wertschätzen und daraus treibt sich dann auch kulturell die ein oder andere Veränderung und vielleicht rührt so auch hier unsere Vorsicht und unser Vorgehen, wie wir hier im europäischen Raum uns dem Datenschutz gegenüberstellen. Auch vielleicht recht regelbasiert und weniger als kollaboratives, gemeinsames Gestalten mit dem Kunden. Mhm.
Das war jetzt also etwas theoretisch. Auf der anderen Seite weiß ich, du kommst ja aus der Bankenwelt. Also aktuell arbeitest du bei der Commerzbank, aber du hast früher bei Banken gearbeitet und kannst ja dazu sicher auch 2, 3 Beispiele nennen. Also konkrete Beispiele jetzt.
Ja, zum Beispiel noch ein positives Beispiel, wo man tatsächlich Customer Experience auf ein anderes Level hebt, ist ein Inkasso-Dienstleister, der tatsächlich nicht über das Thema dröge Formulare arbeitet, sondern selbst Inkasso-Vorgänge so anmutig, formuliere ich das mal, von der Customer Experience schreibt, dass statt dem Inkasso-Unternehmen letztendlich das Gefühl da ist, hier ist ein Partner an meiner Seite, der mir hilft, meine Rückstände zu begleichen. Und das ist schon ein sehr cooler Move, wenn das kommunikativ gelingt, so etwas total hinzudrehen. Dann sieht man auch die Verbindung aus aus digitaler und persönlicher Welt unterschiedlich weit ausgeprägt, ja, während wir jetzt hier, ja, State of the Art ist, dass begonnene Prozesse in digital auch vielleicht im Shop fortgeführt werden können. Wenn wir sehen, dass Einzelhandel immer mehr Click and Collect oder online bestellt, offline geliefert oder abgeholt verbunden wird, das ist ja zunächst mal keine richtige, aus meiner Sicht zumindest, keine richtige Verbindung. Das ist ja ein Folgeprozess, der wird einmal über den Zaun gekippt und danach wird das Fulfillment in offline gemacht. Wirkliche Musik, finde ich, spielt dann daran, wenn man den Customer Need hat und stell dir vor, ich glaube, in Brasilien war das, haben wir den Case, dass du online shoppen kannst, in den Store reingehst und dann aber in dem Store auch nochmal mithilfe von der App wiederum den Kredit nimmst, um das Produkt gerade zu bekommen, vor dem du physisch stehst. Das heißt also, dann kommen sogar physische und digitale Welt zusammen und eben das Thema Finanzierung mit dazu. Und das ist eigentlich genau ein interessanter Ansatz, weil er sehr kundenorientiert da ist, wo auch genau der Kundenbedarf da ist. Das haben wir vielleicht heute, kennen wir hier aus Europa maximal davon, dass in irgendeiner Form für finanziellen Freiraum bei der Händler eines zum Beispiel Unterhaltungselektronik-Themas dann dort am Point of Sale eine Folgevermittlung anbietet, aber eigentlich reicht er den Kredit durch. Und von dem Erlebnis des Kunden ist es auch nicht ein integriertes Erlebnis, sondern der hat dann noch irgendwie was unterschrieben und hat dann ein Darlehen bei einem anderen Institut aufgenommen, damit er in dem einen Laden dann den Flatscreen oder was auch immer mit nach Hause nehmen kann. Aber das integrierte Erlebnis, wie ich es gerade beschrieben habe, ist, glaube ich, schon eine andere Nummer und erheblich positiv für die Loyalität zu dem Unternehmen.
Ja, du hast mir kürzlich auch erzählt von den Unterschieden eines Kreditantrages bei einer japanischen Bank und bei einer US-Bank.
Ja, die US-Banken zum Beispiel haben teilweise die Möglichkeit, sogar innerhalb eines Antragsprozesses wird auch in Echtzeit noch ein Kreditscoring gemacht auf Basis der Eingaben, die der Kunde gerade macht, plus denen gegebenenfalls, die bereits zu dem Kunden vorhanden sind. Und das ist natürlich eine super technologisch weiter vorne Möglichkeit, wobei man wegen Profiling und Kreditfallentscheidungen möchte ich das jetzt überhaupt nicht fachlich einwerten, und wir sprechen ja heute nicht über den Case Deutschland, sondern tatsächlich über das, was man am internationalen Markt so mitbekommt. Ich möchte es nur deshalb aufführen, weil es zeigt, wie unterschiedlich und wie vielfältig die Lösungsansätze dafür sind im internationalen Raum. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich da mich so dafür interessiere. Ich finde das sehr bereichernd, wenn wir nicht nur in dem eigenen kulturellen Fokus schauen. Wir sind eigentlich wieder bei dem gleichen Thema vorhin, wie setzen wir ein Team zusammen? Vielfalt hatten wir da oder Diversity schon als einen Faktor ausgemacht. Mhm. Das Gleiche gilt eigentlich auch für mögliche Lösungsansätze, was kulturell alles möglich ist, wenn man den eigenen Frame, die eigene Bubble dort verlässt.
Ja, und damit sind wir natürlich auch beim Thema Technologie oder Digitalisierung als solche. Eben, welche Rolle spielt deines Erachtens die Technologie in Bezug, also nicht auf die Digitalisierung jetzt, sondern in Bezug auf eine Customer Centricity, in Bezug auf die Customer Experience, und wie unterstützt uns allenfalls die KI dabei?
Naja, das war eine dicke Frage. Auch gerade spätestens dann, wenn eine KI in deiner Frage mit auftaucht, wird die Frage ja riesig. Aber ich beginne mal, welche Rolle spielt die Technologie? Sie ist ein unglaublich wuchtiger Enabler. Aber nur die technische Implementierung von irgendeiner komplexen Lösung wird noch keine Customer Experience fördern. Zunächst mal steigert es die Komplexität, wenn ich mir da an der Technologie, wenn ich mich total auf die Technologie verlasse als einziges Instrument. Geschwindigkeit ist wichtig. Jahrelange Projekte, Forschungsprojekte werden auch keinen Kunden begeistern. Und jedes Investment, was eine Firma tut, ganz gleich in welcher Größenordnung, will auch gerechtfertigt bewiesen werden. Alleine auch zur Motivation für die nächsten Schritte will man das natürlich haben. Und die Organisation möchte ja auch lernen, wie ist es beim Kunden angekommen, damit die Folgeschritte auch daraus belegt werden können. Die Dinge, die gut ankommen, die Kunden begeistern, die sollten auch ausgebaut werden konsequent. Und als drittes ist mir neben der Technik und dem Speed aber auch noch wichtig, diese Dimension Betrieb zu können. Klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber ein MVP in der Ecke, was für sich hin irgendwie nett ist, aber was nicht implementiert ist in Folgeprozesse, in Abläufe oder in die gesamte Customer Experience, dann habe ich eine isolierte Wahrnehmung, so wie du es ganz am Eingang zu unserem heutigen Gespräch genannt hast mit der Brand Experience, die ich dort habe, habe ich dort in dem MVP vielleicht eine ganz andere Awareness, als ich im Rest des Unternehmens habe. Das muss zusammenkommen. Und ich glaube, insofern ist die Technologie dann sinnvoll eingesetzt, wenn sie tatsächlich Schritt für Schritt Mehrwerte liefert für den Kunden, für das Unternehmen. Und wenn das Unternehmen sich diese Technik so implementiert, dass sie mit minimalen Ressourcen sehr gut betrieben werden kann, das ist, glaube ich, der echte Erfolg. Und jetzt packe ich noch dein Thema KI obendrauf. Es ist ja wirklich tatsächlich mittlerweile erschreckend. Man hat das Gefühl, Newsletter-Versender wissen, dass sie das Wort AI reinpacken müssen, damit der Newsletter geöffnet wird. So, also, aber du hast vorhin den älteren Begriff der Balanced Scorecard eingesetzt. Wir haben ja alle paar Jahre Begrifflichkeiten, die uns begegnen, die stark aus dem technologischen Umfeld getrieben sind, sei das Mining, Data Science, CDP oder andere Themen. Das sind alles relevante Dinge. Ich finde dann, wenn in einem Unternehmen, wenn du heute mit einem Unternehmen sprichst und die sagen, CDP ist total wichtig und in 3 Monaten ist es AI, dann darf man mal hinterfragen, wie wichtig war euch denn dann CDP? Seid ihr damit schon fertig? Und insofern ist, glaube ich, die Technologie, das kommunikative Rad dreht sich schnell. Entscheidend ist, wie ist das der Impact, der Footprint, den man tatsächlich für seine Kunden in dem Unternehmen mit Technologie hinterlässt. Also Technologie nicht um der Technologie willen, das wäre mein Credo dazu.
Ja, ich meine, eben die Namen ändern, die Bezeichnungen für gewisse Dinge ändern, andauern, das ist so. Auf der anderen Seite eben geht's ja hier auch darum, dass man eben Technologien nutzt, eben für eine Gesamtsicht auf die Kunden, also eine 360-Grad-View auf die Kunden. Und da hat man natürlich heute andere Möglichkeiten, als man früher hatte. Also seit langem, seit 30 Jahren oder so, gibt es Custom Relationship Management Systeme. Heute reden wir von eben Customer Data Platforms, Customer Intelligence Platforms etc. Aber letztendlich geht es auch hier oder in allen Fällen geht es darum, halt, dass man die Daten zentral hat, also die Daten zu den Kunden zentral hat, sodass alle Unternehmensbereiche, also jedes Abteilungssilo sozusagen auf die gleichen Daten zugreift und so eine Gesamtsicht zum Kunden oder zur Kundin hat. Das scheint mir eben wichtig. Und da hilft Artificial Intelligence halt auch, indem KI halt große Datenmengen auswerten kann, Muster, Hebel, Trends erkennt und dann damit eben auch die Grundlage liefert für gute Entscheidungen.
Ja, ich finde die Formulierung von dir sehr treffend. Es legt die Grundlage für gute Entscheidungen, es nimmt sie nicht ab und es bringt diese Entscheidung auch noch nicht zum Kunden. Insofern die Frage vielleicht auch an dich zurück. Was sind deine Erfahrungen, wie man aus einer einheitlichen Datenbasis dann eine kanalübergreifende, stimmige Kommunikation hinbekommt? Das finde ich ist auch nochmal eine Herausforderung, weil die Datenmenge alleine noch nicht den Kunden überzeugt.
Ja, absolut. Nee, am Schluss eben braucht es halt wirklich eine gemeinsame Sicht auf all diese Erkenntnisse. Und die KI, also beispielsweise arbeite ich ja unter anderem mit Hase und Igel zusammen und die haben halt nicht nur schöne bunte Dashboards, sondern die Lösungen, die geben dir auch Handlungsempfehlungen. Das heißt, man kann da wirklich als Team, kann man dann zusammensitzen und diese Handlungsempfehlung sich anschauen. Man kann dann immer noch machen, was man will natürlich. Aber es ist nicht so, dass man wie früher einfach mit diesen Erkenntnissen oder mit diesem bunten Dashboard alleine gelassen wird. Das hat mich zum Beispiel immer gestresst bei Oracle. Da hatten wir also wirklich Hunderttausende von Daten ausgewertet, also Oracle ist ja bekannt dafür, hatten in Dashboards dann die komplette Übersicht über alle Kampagnen, über alles, was wir so getrieben haben in Sales und Marketing, aber auf der anderen Seite eben musste man sich dann auch intensiv damit befassen, was das heißt, wie die Dinge zusammenhängen und was man jetzt daraus für Schlussfolgerungen zieht und letztendlich welche Entscheidungen man trifft. Und da hat natürlich die KI hat da schon Fortschritte gemacht, beziehungsweise hilft einem heute eben, diese richtigen Entscheidungen zu treffen. Okay. Ja gut, wir müssen da langsam zum Schluss kommen. Ich habe immer noch eine spezielle Frage zum Schluss. Und ich habe es eingangs erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, eben mit dem schönen Titel It Depends on the Ants. Und ich würde gerne wissen, wer deine Leser sind, wer das überhaupt interessiert, beziehungsweise ob du da positive Rückmeldungen oder auch Kritik erhalten hast.
Ja, also ob das überhaupt jemanden interessiert, das ist eine schöne Frage. Aber
nee, sorry, das war ein bisschen hart formuliert.
Dass wir beide heute zusammen sind. Ich weiß über meine Leser teilweise etwas, weil das Buch ist ja auch auf Amazon erhältlich oder bei mir auf der Webseite unter Sulona.com und insofern bekomme ich einen Teil Transparenz darüber, was die Motive sind. Aber das sind in der Regel drei Gruppen. Das sind Projektverantwortliche und Gestalter, die in ihren Unternehmen Maßstäbe setzen wollen, also Praktiker, die es einfach brauchen als Werkzeug, als Begleitung. Dann zweitens Menschen, die irgendwie noch etwas Wertiges, Passendes mit Substanz verschenken wollen, sei es an Geschäftsfreunde oder Mitarbeitende oder nach Präsenzveranstaltungen, wo man sagt, wir verlängern die Wirkung von so einer Veranstaltung, weil es einfach Substanz ist und durch diese 42 einzelnen in sich abgeschlossenen Kapitel ist es auch nichts, wo man jetzt irgendwie mal 3 Tage am Stück braucht, sondern kann sich das punktuell nach den einzelnen Happen so reinlesen, wie man das ganz möchte. Und zum Dritten sind es aber auch Dienstleister und Lösungsanbieter, die quasi aus dieser praktischen Umsetzungsperspektive sich besser positionieren möchten im Gespräch bei ihren potenziellen Kunden und Interessenten. Denn das zeigt aber eigentlich, dass dieses Perspektivenwechseln, die Vielfalt gedanklich einzunehmen, dass das genau der Punkt ist, der dann auch erkannt worden ist von diesen Unternehmen. Und ja, positive Rückmeldungen sind insbesondere die hohe Glaubwürdigkeit und die Praxisnähe, weil ich halt keinen Folgeauftrag hinten dran habe. Ich stehe nicht für ein Beratungshaus oder für irgendeine Softwarelösung oder ähnliches. Und deshalb wird das auch ganz gut eingeschätzt. Gerne auch mal auf sudona.com auf die Referenzen schauen. Da habe ich ein paar O-Töne mit aufgebracht. Und ja, Kritik ist eigentlich nur manchmal, dass ich nicht als Berater zur Verfügung stehe. Aber das ist so. Und damit kann ich auch ganz gut leben.
Kannst ja dann an mich verweisen. Ja, nein, also ich kann das Buch nur empfehlen. Ich habe es ja gelesen. Also es ist nicht einfach so dahin geplappert. Also ich habe es wirklich gelesen. Und da ist eigentlich alles Wesentliche drin, eben was es braucht für eben Digitalisierungsprojekte beziehungsweise für die digitale Transformation in Bezug eben auf Customer Experience beziehungsweise Customer Centricity. Also ich finde es sehr gut. Wenn ich schon dabei bin, Werbung zu machen, ich bin ja auch Partner von 123C Digital Consulting und wir begleiten Unternehmen in der Entwicklung digitaler Strategien. Dazu haben wir ein Reifegrad-Assessment entwickelt, einen Digitalisierungsbaukasten zur Orientierung, Planungssicherheit und Umsetzungsstärke. Angaben dazu findet man auf dem Web unter 123c.digital.
Ja, vielen Dank. Wenn ich das noch sagen darf, diesen Blick von außen sich zu gönnen, finde ich als Unternehmen eine sehr gute Sache. Ich kann den Ansatz da von euch oder dir nur unterstützen, denn in einem Unternehmen ist relativ viel Know-how vorhanden, aber gerade wie wir jetzt mehrfach, wie ein rote Schnur zieht sich das ja durch unser Gespräch durch, Vielfalt und Offenheit im Austausch ist ein enormer Treiber für Wachstum und insofern finde ich das nur ein logisches Angebot, was du da unterbreitest.
Ja, vielen Dank, Christian. Und vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch immer über Kontaktanfragen auf LinkedIn und über persönliche Nachrichten. Bis bald.